بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Die heutige Verse, die wir anschauen, sind 103 bis 109. Inshallah. Ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, in der es heißt: Im 103. Vers Surat Al-Imran: Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch davor dann errettete. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, oder es soll unter euch eine Gemeinschaft geben, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es schmerzhafte oder gewaltige Strafe. Für jene gibt es gewaltige Strafe. An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz werden. Was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden: Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden. Ewig werden sie darin bleiben. Dies sind die Zeichen Allahs, die wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Ich möchte zu Beginn nur auf eine kleine Sache hinweisen. Und zwar, wir hatten uns den 100. Vers angeschaut. Im 100. Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: Ja, ihr Ladina Amen, o die ihr glaubt, wenn ihr einer Gruppe von denen gehorcht, denen die Schrift gegeben wurde, werden sie euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen. Also wenn wir einem Teil der Juden und der Christen gehorchen, werden sie uns, nachdem wir Muslime gewesen sind, wieder ungläubig machen. Manch einer vielleicht liest zu Hause ein Tafsir von Aysar al-Tafasir oder liest zum Beispiel Sira, und dann läuft ihm dieser Vers über den Weg und dann liest er dazu eine Geschichte, die überliefert worden ist, zum Beispiel von Ibn Abi Ishaq. In seiner Sira hat er eine Geschichte überliefert. Und diese Geschichten, viele Geschichten, die erzählt werden in den Tafsir-Büchern, viele von diesen Geschichten erwähnen wir gar nicht im Tafsir. Viele von den Geschichten erwähnen wir gar nicht im Tafsir. Warum erwähnen wir sie nicht? Weil die direkte Antwort ist, weil ich nicht gefunden habe, dass die Geschichte authentisch ist. Das ist der einzige Grund. Das heißt, es kann sein, dass die Geschichte tatsächlich überhaupt nicht authentisch ist. Und es kann sein, dass sie sich irgendwo befindet, authentisch überliefert, mit einer korrekten Überlieferungskette, aber sie ist mir nicht über den Weg gelaufen in den Tafsir-Büchern, wo ich nachgeschlagen habe. Zu diesem gehört zum Beispiel diese Geschichte. Die Geschichte ist nicht an sich falsch oder ungewöhnlich, sondern die Geschichte kann sehr wohl so stattgefunden haben und wäre auch eine gute Erklärung als Offenbarungsgrund für diesen Vers. Aber wir haben sie nicht erwähnt, weil ich meistens Überlieferungen weglasse, wie ich gesagt habe, die wir nicht authentisch irgendwo gefunden haben. Und wenn ich trotzdem etwas erwähnen sollte, dann sage ich ja klar dazu, dass es nicht authentisch ist, indem ich es sage oder indem ich es passiv erwähne oder ähnliches. Ja. Zum Beispiel, nur als, damit wir das sehen, was ich meine, es wird überliefert zu diesem Vers, dass ein Jude namens Shammas bei einigen Muslimen vorbeigelaufen ist, und diese Muslime waren von den zwei Stämmen Al-Aus und Al-Khazraj. Wir wissen ja, dass die Bewohner von Medina aus zwei Stämmen hauptsächlich bestehen, Aus und Khazraj, und einige Muslime von ihnen saßen zusammen von beiden Gruppen, und ein Jude namens Shammas ging an ihnen vorbei und sah, wie sie zufrieden waren, weil sie Muslime sind und unter Brüdern sind und sie praktisch der Islam vereinigt hat, und es hat diesem Juden nicht gefallen. Und deswegen hat er sich zu ihnen gesetzt und hat sie erinnert an die Zeit vor dem Islam. Und hat sie erinnert an die Schlachten, die stattgefunden haben zwischen Al-Aus und Al-Khazraj, an bestimmte Schlachten hat sie erinnert, vor dem Islam. Dadurch hat er unter ihnen Unruhen ausgelöst. Und diese Unruhen haben sich gesteigert, so stark gesteigert, dass die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, daraufhin aufgestanden sind und sich treffen wollten auf einem freien Platz, um sich zu bekriegen. Daraufhin, so heißt die Überlieferung, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam davon was erfahren und ist ihnen hinterher und hat sie dort getroffen, also bevor sie sich natürlich bekämpft hatten, und hat sie gewarnt vor dem, was sie vorhatten. Und hat sie gewarnt und ihnen sinngemäß gesagt, also fangt ihr schon an, euch gegenseitig zu bekämpfen, noch bevor ich gestorben bin. Ja, ich bin noch unter euch und trotzdem macht ihr das schon. Und er hat sie dann so lange gewarnt vor diesen Taten, bis sie dann ihre Schwerter natürlich wieder niedergeworfen haben, angefangen haben zu weinen und sich auch im Endeffekt wieder umarmt haben und versöhnt haben. Diese Geschichte wird überliefert von Ibn Ishaq, wie ich gesagt habe. Und wie man sehen kann, und daraufhin, also die Überlieferung bedeutet, daraufhin ist dann der Vers herabgesandt worden, oh, der glaubt, wenn ihr einen Teil der Leute der Schrift gehorcht, dann werden sie euch ungläubig zu Ungläubigen machen, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Okay? Und wie gesagt, das kann sein, dass die Geschichte stimmt und kann sein, dass die Geschichte nicht stimmt. Und meistens lasse ich solche Sachen dann einfach weg. Dann gehen wir rüber zum 103. Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Bezüglich des ersten Teils, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Dieser Vers ist eine Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Muslime sich nicht spalten dürfen. Und dass es absolut haram ist, dass Muslime gespalten sind und ihre Herzen nicht vereinigt sind und sie voneinander nichts wissen und sich nicht kennen und sich nicht unterstützen. Soweit es ihnen natürlich möglich ist. Und dass der eine folgt dem Weg und der nächste folgt dem anderen Weg und der eine will mit der nächsten Gemeinschaft der Muslime nichts zu tun haben, weil sie einem anderen Weg folgen und weiß nicht was. Sobald Muslime in den Grundsätzen sich einig sind, und das ist vor allem natürlich der Tawhid, der islamische Monotheismus, und dann weiterhin sich einig sind über den Koran und über die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wenn man diese Grundlage hat, dann ist das Grundlage genug, damit man sich liebt. Also nicht nur zusammen ist, sich einig, sondern damit man sich auch noch liebt. Du musst denjenigen Muslim lieben und mögen, der glaubt, dass der Koran Allahs Wort ist, so wie es uns überliefert worden ist, unverfälscht. Und derjenige, der sich mit dir darüber einig ist, dass was auch immer der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Sunna gesagt hat, dass das gilt als Urteil zwischen zwei Leuten, wenn sie sich uneinig sind. Wenn jemand diesen Glauben hat, musst du ihn mögen und darfst ihn nicht verabscheuen, und er ist dein Bruder im Islam. Und er hat Rechte dir gegenüber und auch Pflichten natürlich. Ja. Über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ist überliefert, dass er Bezug auf den Vers über das Seil Allahs sagte. Er sagte über den Vers, wa'tasimu bihablillah, das heißt, und haltet alle fest am Seil Allahs, qala hablullah al-Quran. Das Seil Allahs ist der Koran. Und natürlich, ob du sagst, der Koran oder der Islam, ist alles das Gleiche, weil der Koran beinhaltet alles, was du wissen musst und entweder allgemein oder detailliert erklärt. Die Verse, die Allah abgesandt hat, sind entweder allgemein gehalten oder sind detailliert erklärt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas allgemein gehalten hat, dann hat er seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam ja angeordnet, dass er die Verse auslegt. Insofern ist der Koran, du sagst der Koran oder der Islam, oder ob du sagst Koran und Sunna oder Allahs Religion, alles das sind Synonyme in diesem Fall. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Das wussten oder wissen die Feinde Allahs und die Feinde des Islam. Und deswegen gibt es in unseren Ländern, sehr stark abgekürzt, aber deswegen gibt es in unseren Ländern, wie wir sehen, es gibt nicht einen islamischen Staat, sondern es gibt viele islamische Staaten, Städtchen, sollte man besser sagen. Es gibt teilweise Staaten, die kleiner sind als Städte. und es gibt verschiedene Regierungen und es gibt verschiedene Gesetze und es gibt verschiedene Grenzen, es gibt verschiedene Nationalitäten, es gibt verschiedene Pässe und so weiter und so fort. All dies, weil wir uns zu schwach sind, um uns zu einigen. Ja, stellt euch mal vor, die Muslime wären ein Staat, wie das dann aussehen würde mit 1 Milliarde an Bürger. Das wäre anders. Ja. Aber die Muslime sind zersplittert und deswegen sind sie schwach. Das ist ein einfacher Grund, das ist keine komplizierte Sache. Und geht nicht auseinander. Manche Gelehrte haben gesagt, dass wir dürfen uns nicht uneinig sein. In Bezug auf die Usul, das heißt in Bezug auf die Grundsätze der Religion, Koran, Sunnah und so weiter. Und manche hatten gesagt, man darf sich nicht, weil sie haben gesagt, weil in den detaillierten Angelegenheiten, Al-Furu', in den mehr oder weniger nebensächlichen Angelegenheiten, wie man sie nennt, darf man sich uneinig sein, weil es viel Uneinigkeit darüber gibt. Und natürlich, der Vers ist allgemein gehalten, wie dem auch sei, wir teilen unsere Religion, also die Religion einzuteilen in Usul und Furu' ist problematisch. Weil, warum sagst du, dass ein bestimmter Teil der Religion ursprünglich ist oder wichtiger ist als ein anderer Teil? Ja, das ist ein bisschen problematisch. Natürlich sagen wir, dass man als erstes, es gibt eine chronologische Reihenfolge für den Muslim, wie er seine Religion lernen muss. Er muss mit dem Inhalt, mit den Glaubensinhalten anfangen. Aber zu sagen zum Beispiel, dass die, weil, warum sage ich das? Weil die Gelehrten, die die Religion in Usul und Furu' einteilen, was ist, gehört bei ihnen zu Furu'? Bei den Furu' gehört zu ihnen schon das Gebet. Ja, das Furu' ist das Gebet. Ja. Aber das Gebet ist natürlich ein Pfeiler der Religion. Deswegen die Einteilung ist ein bisschen problematisch, wie dem auch sei. Wir dürfen uns nicht uneinig sein. Erstens nicht in den Usul, das heißt nicht in den Grundsätzen. Und zweitens, wenn wir uns in Verzweigungen, ja, in kleineren Angelegenheiten uneinig sind, dann sind wir uns doch einig darüber, dass die Menschen verschiedene Meinungen haben dürfen, solange sie das beweisen können aus dem Koran und der Sunna des Propheten. Also eine Meinung in der Religion, die auf nichts basiert, respektieren wir überhaupt nicht. Also respektieren wir überhaupt nicht, sind total intolerant in dieser Hinsicht. Ja. Aber eine Meinung, die basiert auf einem Vers aus dem Koran, auch wenn wir sagen, die Meinung ist weniger richtig, marjuh, ja, aber trotzdem, wenn sie basiert auf dem Koran und von anerkannten Gelehrten ausgesprochen worden ist und nicht aus Unwissenheit gegenüber anderen Textquellen, dann diese Ansicht wird respektiert, genauso wie der die Ansicht vertreten hat. Ja. Ansonsten natürlich nicht. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart. Wir haben, als wir Surat al-Baqarah behandelt haben, sehr oft erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns Dankbarkeit will. Allah will, dass wir ihm dankbar sind. Wir haben auch gesagt, was für Formen der Dankbarkeit es gibt. Aber wir haben auch sehr oft erwähnt, warum Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagt, oder an wenigeren Stellen vielleicht sagt, dankt mir. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala verdankt uns, dass wir direkt danken sollen. Aber öfter sagt er auch, gedenkt der Gunst, die ich euch erwiesen habe. Und wir haben gesagt, der Grund dafür ist derjenige, dass wenn man über die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala nachdenkt, automatisch werden die Herzen weich. Automatisch werden die Herzen weich und man wird dankbar Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Denn angenommen, man würde irgendwie Allah subhanahu wa ta'ala pro Tag sich vornehmen, 100 Mal zu danken. Also nicht machen jetzt, würde ich sagen jetzt. Also wir danken Allah subhanahu wa ta'ala immer. Aber angenommen, jemand sagt, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, indem ich ihm sage 100 Mal pro Tag Alhamdulillah. Diese Art von Dank, wenn sie nicht vom Herzen kommt, was ist das Wort wert? Ja. Das heißt, wenn man nur das ausspricht und nicht dabei wirklich verinnerlicht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dankbar ist, was ist dieser Dank überhaupt wert? Man sagt Alhamdulillah und denkt an was ganz anderes. Wie das Gebet, man betet und man denkt an was anderes. Das ist, für diesen Teil des Gebetes wirst du nicht belohnt. Das wissen wir. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat, dass der Mensch, wenn er gebetet hat, oder der Muslim, wenn er gebetet hat, und tritt aus seinem Gebet aus, und es kann sein, dass ein Drittel davon, er bekommt, wird nur für ein Drittel davon, zwei Drittel davon belohnt. Oder nur für die Hälfte davon belohnt, hat er gesagt, sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen, also wenn man nicht mit den Gedanken dabei ist, dann ist die Sache einfach nichts wert. Ja. Also wenn du dich mit jemandem unterhältst und du schenkst ihm auch keine Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Und wenn man aber gedenkt, ja, hundertprozentig bist du dabei, hundertprozentig denkst du an Allah subhanahu wa ta'ala und wie er dir gegenüber gunstigerweise erwiesen hat. Und das Seltsame beim Menschen ist folgendes: Wenn es ihm schlecht geht, vergisst er alles. Vergisst er alles. Angenommen, es passiert ihm eine üble Tat, eine schlechte Sache passiert ihm. Und zwar, er verliert Geld. Oder er hat einen Unfall. Oder er hat irgendein Problem, was er denkt, das nicht gelöst werden kann. Ja? Oder er bekommt ein Kind, möge Allah uns das nicht dadurch prüfen, das ungesund ist. Ja? Ein krankes Kind und so weiter und so fort. In diesem Moment denkt man immer, oh Allah, bitte hilf mir aus diesem Problem raus. Das ist sehr verständlich, diesen Dua kannst du auch machen, das ist nicht das Problem. Ja? Aber vergiss nicht, die ganzen anderen Ni'am, die Allah dir gegeben hat, immer noch gibt und dir auch weiterhin geben wird. Und deswegen manchmal, wenn man in so einem Problem ist, in so einer schlechten Situation ist, und wie man sagt auf Englisch, man ist down, ja, wenn man diesen Moment einmal kurz darüber nachdenkt, es schafft darüber nachzudenken und zu sagen, sich selbst zu sagen, wie man doch von Allahs Gunsterweisungen überschüttet ist. Jetzt im Moment, jetzt gerade, was man alles an Gunsterweisungen hat von Allah SWT. Weil Allahs Gunsterweisung ist nicht, er gibt dir eine Sache und dann ist Sache vorbei, sondern die läuft ja die ganze Zeit. Die läuft ja aktiv. Ja, wie deine Gesundheit, die läuft die ganze Zeit. Okay? Und dass du sehen kannst, läuft die ganze Zeit, dass du denken kannst, läuft die ganze Zeit, dass du atmen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das schafft, man wird wirklich, und wenn ich wollte, würde ich dabei schwören, aber ich mache es nicht, man wird dann sich schämen. Man wird dann sich schämen, dass man Allah SWT, dass man traurig eigentlich, fast sogar traurig geworden ist. Obwohl man traurig sein darf, das ist nicht das Problem. Aber man wird sich schämen dafür, dass man die ganzen Ni'am von Allah SWT vergessen hat, die er einem die ganze Zeit erwiesen hat und noch erweisen wird. Und Allah sagte ja, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gunsterweisung Allahs irgendwie fassen wolltet, zählen wolltet, könntet ihr es nicht tun. Ja. Und manche sagen, Allah sagt in diesem Vers, die Gunsterweisung, Ni'mat Allah, eine Gunsterweisung, wenn ihr sie erfassen wolltet, also was für ein Ausmaß sie hat, könntet ihr sie nicht erfassen. Ja, eine Ni'mat, einzige. Nicht die alle Ni'mat, eine. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart. Und er dann eure Herzen zusammenführte. Die Verse sind offensichtlich und klar, denn vor dem Islam waren die Herzen sich uneinig, die Herzen haben sich gehasst, man hat sich bekriegt, man hat sich beleidigt, man hat sich gegenseitig getötet und nur durch den Islam sind die Herzen plötzlich vereint. Das ist eine Sache, die ist unglaublich. Das schafft nur die Allah subhanahu wa ta'ala, indem er die Herzen einigt. Ja? Leute, also warum liebst du jemanden, der, obwohl er ein ganz anderer Mensch ist, andere Sprache spricht, von anderer herkommt, aber sobald er, ja, auch in diesen Ländern jetzt, ja, sobald du jemanden triffst auf der Straße und du weißt, er ist ein Muslim, weil du ihn, mashallah, in seinem Aussehen erkennst, sofort du magst ihn. Sofort du magst ihn. Und das ist ein Zeichen, dass dein Herz gesund ist. Ja? Und die Herzen sind sofort vereinigt, weil er sagt, Assalamu alaikum, und sagt, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Und du bist glücklich darüber. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht uns durch Schwarz-Weiß klar, dass durch Schwarz-Weiß Beispiele macht man die Unterschiede am deutlichsten. Ja? Vorher wart ihr Feinde. Natürlich waren nicht alle vorher Feinde. Viele waren auch befreundet vorher. Ja? Aber um das Beispiel klar zu machen, also ihr wart vorher, viele von euch wart Feinde und danach sind die Herzen plötzlich zusammen. Ja? Und die Herzen natürlich sind nicht unterschiedlich, sind nicht alle gleich, lieben sich gleich. Das behauptet keiner. Und auch die Feinde sind nicht alle gleich stark befeindet gewesen. Aber ihr wart vorher Feinde und nachher sind die Herzen wieder zusammen. Und das, dadurch lehrt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn wir Beispiele, wenn wir jemandem ein Gleichnis geben wollen oder jemandem etwas erklären wollen, dann ist dieses extreme Erklären ein gutes Beispiel, eine gute Methode. Eine gute Methode, den Leuten das klar zu machen. Und weil viele Leute, wenn man ihnen etwas erklärt, ein Beispiel, sagen sie zu dir, ach, das ist doch extrem, dieses Beispiel, das stimmt doch gar nicht, das ist nicht realistisch. Die Leute vergessen den Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist nicht das Beispiel an sich, sondern ist den Unterschied zu verstehen, zu begreifen. Und er dann eure Herzen zusammenführte. Und in einem anderen Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, würdest du oder hättest du alles, was es auf der Erde gibt, dafür ausgegeben, damit du ihre Herzen vereinigt hättest, also die Herzen der Sahaba, ja, hättest du ihre Herzen auch nicht vereinigen können. Selbst wenn du alles, was auf der Erde gibt, gespendet hättest, wa alaikum assalam wa rahmatullah, selbst wenn du alles, was du auf der Erde gespendet hättest, alles, subhanallah, das kann man sich nicht vorstellen. Das sind nicht Milliarden, das sind Billiarden vielleicht, ich weiß nicht.
alles gespendet hätte, ich gebe dir Geld und dir Geld und dir Geld, unter einer Bedingung, ihr müsst mich lieben dafür. Ja? Die Liebe ist überhaupt nicht wert, weil ihr wisst ganz genau, ihr liebt mich wegen dem Geld. Okay? Das heißt, man kann die Herzen tatsächlich nicht einigen. Mit Geld. Das geht nicht. Geht überhaupt nicht. Und der beste Beweis ist, bei den Leuten, die mit Geld zusammenarbeiten, sobald irgendwas schief geht, subhanallah, das ist eine Katastrophe. Die Herzen sind sich dann überhaupt nicht mehr einig. Und man geht sich aus dem Weg. Und Allah musta'an. Und deswegen wirklich, wenn man seinen Bruder kennenlernen will, wie er wirklich ist, prüfst du ihn durch Geld. Nicht du aktiv, inshallah, aber durch Geld ist die beste Sache. Weil jeder von uns liebt der Dunya irgendwie. Ja? Und wenn du ihn prüfst, guckst du, wie er auf Geld reagiert, wenn es weggeht oder wenn es kommt, oder wenn du mit ihm handelst, wie ehrlich er ist, dann weißt du wirklich, wie er ehrlich ist. Und deswegen mögen die Leute, natürlicherweise sage ich jetzt mal, bitte nicht falsch verstehen, aber natürlicherweise mag ein Mensch einen anderen, der ehrlich ist im Handel. Ja? Auch wenn er kein Muslim ist. Weil wenn er mit ihm handelt, dann betrügt er ihn nicht. Ja? Und leider, also wie gesagt, also wir haben die Erfahrung selbst gemacht, wir alle, glaube ich, wenn wir Muslime kennenlernen und die lächeln dir ins Gesicht und Alhamdulillah, alles schön und gut, aber sobald es um das Euro geht, oder um den Euro geht, leider die Gesichter verändern sich total. Leider. Und das ist eine Katastrophe. Katastrophe, ja. Und Geld ist ja wirtschaftlich wirklich nichts anderes, inshallah kann das der Wirtschaftsexperte bestätigen, ist nichts anderes als irgendwie ein Tauschmittel, ja. Man hätte genauso gut mit, ich kann genauso gut mit einer Ware, die ich produziere, tauschen mit einer Ware, die du zum Beispiel produzieren kannst. Angenommen, oder ein Produkt, was du auch leeren kannst zum Beispiel, ja, können wir auch tauschen. Ich gebe dir einen Computer, dafür lehrst du mich 100 Stunden. Das geht. Aber dieser Handel ist manchmal nicht wert, weil er hat schon genug Computer, er will keine mehr haben. Deswegen einigen wir uns auf ein Tauschmittel, wir nennen es Geld, Euro irgendwie, ja, und damit einigen, und wir haben uns alle irgendwie geeinigt in Köpfen, subhanallah, dass dieses Geld was wert ist. Wenn wir uns alle einigen würden, dass das Geld nicht mehr wert ist, dann wäre es nicht mehr wert. Das war's. Ja? Wenn die Leute alle gesagt hätten, nein, diesen Euroschein, den wollen wir nicht haben nach der Euro-Einführung, wir wollen beim D-Mark bleiben, das wäre nicht wert gewesen. Die Leute hätten einen Euroschein gehabt und wir hätten damit nichts kaufen können. Das gleiche gilt für Gold und Silber. Wir haben in unserer Fitra drin, dass Gold und Silber was Wertvolles ist, weil es selten anscheinend vorkommt. Ja? Und deswegen ist es für uns wertvoll. Ansonsten, wenn wir uns alle einig werden, dass Gold ist wie Stein und wie Eisen, weiß nicht was, das hätte nichts mehr wert. Ja? Wie sind wir dahin gekommen? Ein bisschen abgeschweift, wir kommen zurück zum Vers und sagen, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran, dass er derjenige ist, subhanahu wa ta'ala, der die Herzen der Muslime vereinigt. Und diese Sache nicht denken, die gilt nur für damals, die gilt auch heute genauso gleich. Wenn jemand zu dir kommt und heute beleidigt er deine Religion und weiß nicht was, und morgen sagt er, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, plötzlich nehmen wir ihn in unserer Gemeinschaft auf. Und er hat ein Anrecht auf uns. Und er hat Rechte und Pflichten. Und wir gegenüber ihm und er gegenüber uns. Alles nur dadurch, dass er die Shahada ausgesprochen hat. Ja. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete. Warum am Rand einer Feuergrube? Ja, offensichtlich, weil, wenn sie damals in diesem Zustand, guck mal, die Zeit zwischen Isa a.s. und Muhammad s.a.w., man schätzt sie auf etwa 600 Jahre. Okay? Bisschen mehr wahrscheinlich als 600. Man schätzt sie. Okay? In dieser Zeit, irgendwann nach 600, weiß ich wie viele Jahren, kam dann Muhammad s.a.w. Wenn Allah wollte, hätte er diese Zeit von Muhammad s.a.w. noch 10 Jahre hinausgeschoben. 50 Jahre, 100 Jahre. Dann wären die Leute, die wir heute Sahaba nennen, in dem Zustand gestorben, in dem sie gewesen sind. Ja? Manche von ihnen haben sich natürlich hatten mit Sicherheit wie der Prophet den Islam als Religion, okay? Aber andere waren Muschrikin. Und viele von ihnen mit Sicherheit haben von der Religion Ibrahims was gehört. Ja? Und deswegen, der Prophet hat uns ja auch mitgeteilt, dass es Leute gibt in der Zeit vor ihm, zwischen Isa und Muhammad, die in die Hölle gehen, in die Hölle sind. Ja? Obwohl sie von dem Islam, den Muhammad s.a.w. gebracht hat, gar nichts gehört haben. Ja? Aber die Religion Allahs war offensichtlich vorhanden. Und wenn man wollte, hätte man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten können. Und du musst erstmal dir selbst begründen, warum du jemand anderes anbeten willst, außer Allah. Diesen Gedanken, wenn du den hast, oder wenn du dir bewusst machst, dass du jemand anderes anbetest, außer Allah, und dieser andere kann dir wirklich nichts geben, weil du ihn ja selbst hergestellt hast, zum Beispiel, wie die damals, dann wie willst du das rechtfertigen vor Allah, auch wenn kein Prophet zu dir gekommen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gerettet, wodurch? Durch den Islam. Also ist er auch das Einzige, was uns erretten wird. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und dadurch erkennt man also, durch Allahs Zeichen erkennt man die Irregegangenen, die irregehenden Menschen, Abdallun. Weil die, das sind also diejenigen Menschen, die diese Eigenschaften nicht haben. Das sind diejenigen Menschen, die miteinander verfeindet sind, diejenigen, die sich hassen. Die haben den Iman noch nicht verinnerlicht, so wie er verinnerlichen war. Oder diejenigen Menschen, die keine Muslime sind, die nicht rechtgeleitet sind durch das, was Allah herabgesandt hat an Rechtleitung. Dann wissen wir. Oder diejenigen, die sich an dem Seil Allahs halten, dem Koran. So erkennt man die Leute, ob sie rechtgeleitet sind oder nicht. Ja. Wir können sagen, jeder Mensch, der diese Sachen nicht verinnerlicht, ist irregeleitet. Einfach. Das ist ein Maßstab, den Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und an diesem Maßstab kann man vieles messen. An diesem Maßstab wählst du deine Ehefrau. An diesem Maßstab wählst du deinen guten Freund. An diesem Maßstab wählst du vieles aus. Und es soll unter euch, oder es soll aus euch eine Gemeinschaft werden oder geben, die zum Guten aufruft, das Gerechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Dieser Vers kann zweierlei übersetzt werden, wie es auch hier der Fall ist. Und zwar im Originaltext steht hier, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Diese Menschen, die diese Gemeinschaft, die das macht, sie sind erfolgreich. Die zweite Übersetzung ist die offensichtlich richtigere Übersetzung und es ist die folgende. Und es soll unter euch oder es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, wie es unten steht, der Anmerkung. Und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Und diese werden die Erfolgreichen sein. Was ist der Unterschied zwischen der ersten Übersetzung und der zweiten Übersetzung? Die erste Übersetzung, die im Text drin steht, würde bedeuten, dass jeder Muslim und jede Muslima zum Guten aufrufen muss und zum Schlechten das Schlechte verbieten muss und das Gute gebieten muss. Und diese Menschen, die so etwas tun, sie werden die Erfolgreichen sein. Und diese Bedeutung ist vollkommen richtig, kein Zweifel, zweifellos. Ja? Aber was mehr als ein Tafsir-Gelehrter bevorzugt hat, ist die zweite Ansicht. Und zwar die folgende Folgedarstellung. Und zwar unter den Muslimen soll es eine Gruppe geben, nicht alle, eine Gruppe geben, die zum Guten aufruft, das Gute gebietet und das Schlechte gebietet. Diese Menschen alle zusammen, nicht nur die drei Gruppen, ja, sondern alle zusammen, sie werden die erfolgreichen Menschen sein. Und dieser, so übersetzt, ist dieser Vers ein Beweis für was? Dass es im Islam Pflichten gibt, die für jeden einzelnen Menschen gelten und auch Kollektivpflichten gibt. Das heißt, Fard Kifaya auf Arabisch. Ja? Fard Ein, das heißt, jede bestimmte Person muss das machen. Und Fardu Kifaya bedeutet, wenn ein Muslim es gemacht hat, dann entfällt die Pflicht allen anderen Muslimen. Ja? Und wenn es unter den Muslimen, und das ist der Fall, bei den Gebieten des Guten und den Verbieten des Schlechten, das muss nicht jeder Mensch in jedem Zeitpunkt machen. Es reicht, wenn es einen Munker gibt, eine schlechte Sache gibt, in der Moschee oder weiß nicht was, und einer beseitigt, das reicht das aus. Das müssen nicht alle beseitigen. Und wenn es unter den Muslimen solche gibt, die das machen und diese Pflicht erledigen, dann ist diese Gemeinschaft eine gesunde Gemeinschaft. Wenn nicht, ist sie insgesamt problematisch. Das heißt, die Aussage Allahs, jene sind es, denen es wohl ergeht, bezieht sich auf die gesamte Gemeinschaft und nicht nur auf diejenigen, die das Gute gebieten, zum Guten aufrufen und das Verwerfliche verbieten. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was ist zum Guten aufrufen, wieder allgemein der Islam. Alles. Alles, was der Islam als gut empfindet, ist zum Guten aufrufen. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, ist zum Guten aufrufen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Rechte gebietet. Was ist das Rechte gebieten? Das heißt, das Rechte zu gebieten, oder was ist Recht, was ist was Gutes, was Rechtes, ist alles Nützliche. Und alles, was entweder die Scharia oder der gesunde Menschenverstand als gut empfindet. Das bedeutet Ma'ruf. Ja. Ma'ruf auf Arabisch, also alles, was die Scharia oder der gesunde Menschenverstand als gut einstuft, das ist Ma'ruf. Und das Verwerfliche verbietet genau das Gegenteil davon natürlich. Ja, natürlich, jetzt könnte man sich die Frage stellen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass diese Gemeinschaft erstens zum Guten aufrufen soll und dann das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Ist nicht das zweite und dritte im ersten irgendwie beinhaltet? Irgendwie schon, natürlich. Weil zum Guten aufzurufen, beinhaltet alles. Wenn du jemandem das Gute gebietest, das heißt, du befiehlst ihm das Gute zu tun, bete. Wie du als Vater verantwortlich bist, dass deine Kinder beten, müssen beten. Ja? Oder deine Ehefrau Hijab trägt, sie muss den Hijab tragen. Du bist dafür verantwortlich, als Muslim, als Mann. Ja? Und du ihr sagst, bete oder weiß nicht was, dann gebietest du ihr das Gute. Das heißt, du befiehlst ihr das Gute. Das ist zum Guten aufrufen. Und wenn du jemandem sagst, unterlasse die Sünde so und so, dann hast du das Verbotene verboten. Hast du das Verbotene, das Verwerfliche verboten. Und das ist natürlich auch ein Aufruf zum Guten, weil er sich vom Schlechten trennt. Und es gibt etwas, was man im Koran an mehr als einer Stelle findet, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchmal etwas, einen allgemeinen Ausdruck verwendet, und dann wählt er davon etwas Spezielles, um es noch stärker zu betonen. Und weil ist ja klar, dass das zum Guten aufzurufen, Leute zum Guten aufzurufen, zu ermuntern zum Beispiel, wie heißt es, muss nicht das Gleiche bedeuten, wie das Gute zu befehlen und tatsächlich zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, das Verwerfliche zu verbieten oder das Schädliche. Und man findet im Koran, dass an mehr als einer Stelle, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen allgemeinen Ausdruck verwendet und danach noch Teile von diesem Allgemeinen stärker betont, wie zum Beispiel im Vers in Surah Al-Baqarah, den wir schon erwähnt haben, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal, fa inna Allah aduwan lil kafirin. Wer Allah gegenüber Feind ist und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikal, dann ist Allah Feind der Ungläubigen. In diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala erstmal die Engel erwähnt. Und er sagt, also wer Allah Feind ist und seinen Engeln und seinen Gesandten und dann und Jibril und Mikal. Und Jibril und Mikal sind zwei Engel. Und Allah hat die Engel schon erwähnt vor. Ja, das heißt, aber sie werden noch stärker betont. Allah subhanahu wa ta'ala will sie noch extra erwähnen. Genauso wie zum Beispiel in Surat Al-Qadr. Tanazzalul Malaika wal-Ruhu fiha. Die Engel steigen herab und der Geist. Und der Geist, Ar-Ruh hier, ist Jibril alayhi salam. Also der Geist ist auch erwähnt. Jibril ist auch ein Teil der Engel, aber Allah erwähnt ihn noch extra, um seinen Stand stärker noch zu betonen. Jene sind es, die es wohl ergeht, wie ich gesagt habe, die ganze Gemeinschaft und nicht nur ein Teil davon. Ja. Und es wird überliefert, und zwar Amr ibn Dinar, rahimahullah, sagte, dass er Ibn Zubayr, radiallahu anhu, folgendes hörte, und zwar, dass er den Vers, dass er folgenden Vers las, dass er den folgenden Vers las, und zwar: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und zwar, dass er den Vers wie folgt las: Unter euch soll es eine Gemeinschaft geben, die zum Guten aufruft, das Schlechte, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet und Allah um Hilfe bittet in Bezug auf Unheil, das sie trifft. Und jene sind es, denen es wohl ergeht. Das heißt, er hat einen Teil hinzugefügt. Und Amr ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, sagte: Ich weiß nicht, ob dies seine Qira'a war oder eine Auslegung. Das heißt, war es seine Art zu lesen, die er über den Propheten Sassan überliefert hatte, oder war es seine Auslegung, ein Tafsir zu diesem Vers? Und offensichtlich, es kann beides sein, manche Gelehrten wie Shawkani bevorzugt, dass es eine Auslegung dieses Verses war. Und das war, dass man, wenn man zum Guten gebietet, das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und natürlich zum Guten aufruft, vor allem muss man geduldig sein und Allah subhanahu wa ta'ala dabei um Hilfe bitten. Es kann nicht sein, dass man zum Guten aufruft, Leute das Gute befiehlt und Leuten sagt, wenn sie sündigen, hört auf zu sündigen, egal wie man es macht. Ja, es kann nicht sein, dass es alles gut geht und so einfach geht, sondern die Leute reagieren anders. Die Leute reagieren leider anders und man muss viel mit viel Geduld. Und das beste Beispiel haben wir natürlich im Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Isnad natürlich ist sahih bis Ibn Zubayr. Und wie dem auch sei, wir wissen natürlich, dass es Verse gibt, die abrogiert sind. Und wenn dies ein Vers ist, der tatsächlich Koran war, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn abrogiert, aufgehoben. Und sollte es ein Tafsir sein, dann bleibt es ein Tafsir. Und wenn Amr ibn Dinar schon sagt, ich weiß nicht, ob es seine Qira'a war oder seine Auslegung, dann brauchen wir uns auch nicht lange darum damit beschäftigen, weil es auch nicht sehr viel bringt. Tayyib, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene wird es gewaltige Strafe geben. Und seid nicht wie jene, wer sind diejenigen gemeint? Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers meint, sind nach den meisten Tafsir-Gelehrten Ahlul Kitab. Das heißt, die Juden, die Christen. Seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Unter den Christen gibt es mindestens, es gibt über 1000 verschiedene Konfessionen. Es gibt über 1000 verschiedene Konfessionen, muss ich mir vorstellen. Und jetzt aber eine Frage, wenn 1000, ich sage 1000, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass die Christen sich gespalten haben in 72 verschiedene Gruppen. Ja. Die Antwort ist ganz einfach, wir wissen nicht genau, wie wir die 72 Gruppen zu zählen haben. Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, nach welchem Maßstab der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das ist eine Kategorie, das ist die nächste Kategorie, das ist die nächste Kategorie. Wissen wir nicht. Ja. Manche Gelehrte haben, wissen wir nicht, ganz einfach. Ja. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns ja davor gewarnt und gesagt, dass wir nicht so sein sollen, wie die Leute der Schrift, also sinngemäß hat er uns gesagt, weil die anderen sich eben in die verschiedenen Gruppen gespalten haben. Und manche Gelehrte sagen, damit ist nicht Ahlul Kitab gemeint, sondern Al-Mubtadi'a, sondern diejenigen Leute, die in die islamische Religion Neuerungen einführen, weil das zerstört ja die Religion. Wenn du irgendwas in die Religion einführst und veränderst, also eine Bid'a machst, dann zerstörst du die Religion von innen. Das ist noch schlimmer, es kann noch viel gefährlicher sein als von außen. Oder ist noch viel gefährlicher. Genauso wie die Heuchler für die muslimische Gemeinde viel gefährlicher sind als die Ungläubigen, die sich zum Unglauben bekennen. Ja. Nachdem zu ihnen die klaren Beweise gekommen sind, weil Allah SWT ist gerecht, er bestraft niemanden aus Ungerechtigkeit. Allah SWT bestraft niemanden, bevor er nicht damit gewarnt wurde. Und Allah SWT sagte etwas, das ist wirklich sehr gewaltig. Allah sagte im Hadith Qudsi, sagte er subhanahu wa ta'ala, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Das heißt, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten, subhanahu wa ta'ala. Ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten und ich habe sie unter euch auch für verboten erklärt, deswegen begeht keine Ungerechtigkeit. Dann sagt er, für jene wird es gewaltige Strafe geben oder für jene gibt es gewaltige Strafe. Sowohl im 105. Vers als auch im 104. Vers, wo Allah die Gläubigen beschrieben hat, hat Allah gesagt, jene sind es, denen es wohler geht. Und jene sind es, die gewaltige Strafen bekommen werden. Warum hat er jene gesagt und nicht diese? Das haben wir öfter erwähnt, auch in Surat al-Baqarah, weil Allah subhanahu wa ta'ala offensichtlich uns die bei den gläubigen Menschen die hohen Rangstellungen vermitteln möchte. Er möchte uns sagen, dass diese Menschen sich auf den ganz hohen Rangstufen befinden werden. Ulaika auf Arabisch und jene im Deutschen ist das Demonstrivpronomen, das man verwendet für Dinge, die weit weg sind. Und wir sind weiter weg von den Leuten auf der Erde als die hohen Paradiesbewohner. An Menschen natürlich, ja. Die sind ganz oben. Die sind ganz oben. Und das Gleiche gilt für die Höllenbewohner. Die sind so weit unten, dass wir nicht mehr sagen können, diese sind das, sondern jene sind das. Die sind schon weit weg. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde ja dann gefragt, diese vielen Gruppen unter den Muslimen, wer wird davon gerettet werden? Seine Antwort lautet Al-Jama'a, die Gemeinschaft. Diejenigen, die sich zusammenhalten. Aber wenn sie sich zusammenhalten, auf was halten sie sich zusammen? Man kann sich nur zusammenhalten, wenn man auf irgendein Fundament hat. Wenn man das Fundament muss klar definiert sein. Deswegen gibt es ja verschiedene Gemeinschaften. Jede sind sich einig unter sich, weil sie ein Fundament haben, auf dem sie sich einig sind. Ja. Die Protestanten sind unter sich, weil sie sich geeinigt haben in bestimmten Glaubensfragen. Die Katholiken genauso. Und die Muslime normalerweise alle auch sind sich einig in bestimmten Themen. Aber weil sie sich wieder uneinig sind, spalten sie sich. So ist es. Und deswegen, die Gemeinschaft ist diejenige. Und wie in anderen Überlieferungen, natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch diese Gemeinschaft uns näher erläutert und gesagt, das bedeutet, dass du dich an das hältst, an was sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gehalten hat und seine Freunde. Und in diesem Ausdruck, wenn wir den erwähnen, müssen wir unbedingt immer dazu noch stärker betonen und müssen wir unbedingt bei dem Punkt kurz bleiben. Und man kann nicht einfach das so erwähnen und weiter sprechen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, diejenigen Menschen, die sich an das halten, an das, was ich mich heute halte und meine Freunde, dann ist das eine wunderbare Definition für die Menschen, die erfolgreich sein werden. Denn nur zu sagen, Koran und Sunnah reicht nicht aus. Jeder sagt das und jeder versteht das, was er verstehen will. Und jeder beruft sich auf den Koran. Es gibt keine Sekte im Islam, die sagt, wir akzeptieren den Koran nicht. Das gibt es nicht. Wenn sie keine Sekte des Islam. Und es gibt keine Sekte, die sagt, wir akzeptieren die Sunna nicht. Das wären keine Sekte des Islam mehr. Ja? Auch wenn man sie Korania nennt, aber die haben mit Islam gar nichts zu tun. Ja? Aber die Leute sagen alle Koran und Sunna. Aber sie verstehen es unterschiedlich. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, diejenigen, die sich an das halten, woran ich mich heute halte, und meine Freunde. Also ist die Art und Weise, wie die Freunde des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam den Islam verstanden haben, genau jetzt ist genau definiert, wie wir den Islam zu verstehen haben. Keiner kann sagen, ich verstehe den Vers so, wie ich will und weiß nicht was, sondern wie die Sahaba die Verse verstanden haben, die Sunna, besonders die Sunna verstanden haben, so müssen wir den Islam verstehen und wir haben keine andere Wahl. Allah subhanahu wa ta'ala sagte des Weiteren, aber ich würde sagen, wir machen hier Stopp, weil wir haben es ein bisschen länger gemacht als erwartet. Und inshallah machen wir beim nächsten Mal weiter. Schadet ja nicht. Wir haben jetzt nur die ersten Verse 103 bis 105 gemacht. Aber noch ein kleiner Hinweis vielleicht. Und zwar, wir hatten den 102. Vers uns angeschaut, wo es heißt, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Da hatte ich beim letzten Mal nicht erwähnt, aber ich kann es trotzdem erwähnen. Und zwar ist über Ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert worden, dass dieser Vers abrogiert ist, das hatte ich beim letzten Mal gesagt, aber die Belieferung ist schwach. Was allerdings Hassan ist, ist zwar die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, er hat uns, und der Hadith ist bei Mustadrak al-Hakim, Hadith 3115, er hat uns erklärt, was es bedeutet, Allah so zu fürchten, wie es ihm gebührt. Er sagte, أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى. Und zwar, dass man ihm gehorcht, und ihm nicht gegenüber ungehorsam ist, und dass man seiner gedenkt und ihn nicht vergisst. Radiallahu anhu. Und in einer anderen Überlieferung, bei At-Tabarani und der Isnad des Jayyid, sagte er zusätzlich noch am Ende, وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ. Und zwar, dass man ihm gegenüber dankbar ist und ihm gegenüber nicht undankbar ist. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين